Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern. Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus: Es sind doch alle 10 rein geworden. Wo sind die übrigen 9? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh, dein Glaube hat dir geholfen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Der heilige Lukas betont es ja ausdrücklich, dieser Mann war aus Samarien und er hatte ja kurz zuvor geschrieben, dass man in einem samaritischen Dorf Jesus nicht aufnehmen wollte. Es ist, als würde Lukas damit gleichsam die Samariter rehabilitieren. Nicht alle sind schlecht, nicht alle lehnen Jesus ab, nicht alle verschließen ihm die Tür, sondern es gibt da diesen einen, der zu Jesus zurückgekehrt ist. Wann immer im Evangelium Aussätzige auftauchen, dann sind sie gleichsam ein Bild für den verwundeten Menschen, ein Bild, diese Krankheit, ein Bild für eine Krankheit überhaupt, die, wenn sie nicht geheilt wird, wenn sie nicht zum Stillstand gebracht werden kann, dass sie sich immer weiter ausbreitet, bis sie schließlich den ganzen Leib des Menschen erfasst hat und er an dieser Krankheit stirbt. Es ist ein Bild für eine Krankheit, die den Menschen aus der Gemeinschaft mit den Gesunden aussondert und ihn gleichsam von ihrer Gemeinschaft trennt. Und damit wird diese Krankheit in ganz besonderer Weise, diese Krankheit, zu einem äußeren Bild für das, was innerlich die Sünde des Menschen anrichtet. Die Sünde des Menschen, wenn sie nicht geheilt wird, wenn sie nicht vergeben wird, wenn das Herz des Menschen nicht versöhnt wird, dann breitet sie gleichsam ihr zerstörerisches Werk im Herzen, in der Seele des Menschen aus. Wenn sie nicht gestoppt wird, dann entwickelt sich eine Eigendynamik, die uns immer mehr in einen Bereich der Dunkelheit hineinbringt. Achte auf deine Gedanken, so heißt es in einem Sprichwort, sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Taten, sie werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie prägen und formen dein ganzes Leben. An einer kleinen Stelle hat es angefangen, die Krankheit, die Verwundung, und irgendwie breitet sich's aus, wenn es nicht gestoppt wird. Und ein Bild auch, wird diese Krankheit wird auch ein Bild für die Sünde, die uns absondert. Sünde hängt etymologisch gesehen von dem Wort absondern mit dem Wort absondern zusammen. Sünde trennt uns von der Gemeinschaft mit Gott, trennt uns von der Gemeinschaft mit den Mitmenschen, weil sie uns gleichsam für die anderen unsympathisch macht, unangenehm werden lässt. Sünde trennt uns schließlich letztendlich von der eigenen Lebenskraft und von der eigenen Quelle unseres Lebens. Das, was sich hier äußerlich ereignet, ist eigentlich ganz ähnlich geschildert, gebaut wie eine andere Szene, ebenso aus dem Lukas-Evangelium, nämlich wo der Jüngling von Nain aus der Stadt herausgetragen wird. Genau wie er aus der Stadt herausgetragen wird, ausgesondert wird, aus der Gemeinschaft der Lebenden und zu Grabe getragen werden soll. Genauso heißt es hier, dass Jesus in die Stadt hineingehen wollte und es kommen ihm 10 Aussätzige entgegen. Genauso wie dort trifft gleichsam dieser Trauerzug auf den Fürsten des Lebens und der Trauermarsch wird durch die Begegnung mit Jesus in einen Siegeszug des Lebens verwandelt. Jesus hält damals den Jüngling von Nain auf, der hinausgetragen wird, diesen Marsch auf, und er fasst ihn an der Hand und er sagt zu ihm: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Ähnlich wird er hier am Ende: steh auf und geh zu dem Aussätzigen sagen. Doch anders als der Jüngling, der bereits gestorben ist und nichts mehr sagen und nichts mehr tun kann, sind die Aussätzigen noch in der Lage zu rufen. Von ferne her, sie dürfen ja nicht in die Nähe der Menschen kommen, sie dürfen sich Jesus nicht unmittelbar nahen, von ferne rufen sie vielmehr ihm zu: Jesus Meister, hab Erbarmen mit uns. Und dann heißt es, als Jesus sie sah. Es ist ein Wort, über das wir nicht hinwegstolpern dürfen. Von Jesus gesehen zu werden, ist die Grundlage unseres Heils. Wo der Mensch sündigt, da hat gleichsam Gott sein Antlitz von diesen Menschen abgewandt, weil es nicht ertragen kann, dass der Mensch, den er so einzigartig und wunderbar erschaffen hat, sich für das Negative und für das Böse entscheidet. Wo der Mensch sündigt, hat bildlich, menschlich gesprochen, Gott sein Antlitz von ihm abgewandt. Aber in dem Moment, wo der Mensch wieder um das Erbarmen ruft und um das Erbarmen fleht, wendet Gott dem Menschen wieder sein Antlitz zu. Er sah ihn, ähnlich wie es, er sah sie, als er sie sah, ähnlich wie es da bei dieser, von dieser Witwe, von mit der Mutter von dem Jüngling von Nain heißt. Er war ja der einzige Sohn einer Witwe, wie es da heißt, als Jesus sie, diese Frau sah, als er sie sah, hatte er Mitleid mit ihr. Der Blick Jesu auf den armen, bedrängten Menschen, der dem Tod verfallen ist, löst sein Mitleid aus. Und sein Mitleid ist eine solche Kraft, dass sie uns zu neuem Leben erweckt. Sein Blick auf unser Leben vermag unsere Heilung zu bewirken. Als er sie sah, da sagte er zu ihnen: geht, zeigt euch den Priestern. Und an den Parallelstellen in den anderen Evangelien heißt es: das soll für sie ein Zeichen meiner Gesetzestreue sein. Aber dieses zeigt euch den Priestern ist weit mehr, da geht es Jesus um weit mehr als nur um die Gesetzestreue. Ähnlich wie er mal nach der kaiserlichen Steuer gefragt wird und Jesus sagt: gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Es geht ihm nicht nur darum, dass er äußerlich das Gesetz erfüllt, sondern gerade, dass sie sich den Priestern zeigen und sie wieder als geheilt erklären und sie wieder in die Gemeinschaft der Glaubenden zurückkehren dürfen. Das ist das Äußere, das Äußere, was sich da ereignet. Aber wenn wir es auf das Bild der Sünde hin übertragen, auf diese innere Verwundung im Herzen des Menschen, dann heißt es natürlich auch: offenbare dein Innerstes Gott. Der Ort, wo wir das tun, ist die Beichte, wo wir unser Innerstes Gott offenbaren. Genauso wie Gott sein Innerstes uns gezeigt hat. Er hat es uns gezeigt in der Menschwerdung Jesu. Da ist sein Antlitz uns aufgeleuchtet, das Antlitz der Güte, der Milde, der Barmherzigkeit Gottes. So wie Gott uns sein Innerstes gezeigt hat, bis zu seinem Tod am Kreuz, als er die Arme ausgebreitet und sein Herz geöffnet hat, so möchte er auch, dass wir ihm unser Innerstes zeigen. Und da, wo diese gegenseitige Offenbarung geschieht, Offenlegung unseres Innerstes, so wie er sein Innerstes in seinem Herzen offengelegt hat, da kann es zur Vereinigung zwischen Gott und Mensch kommen. Und der Mensch hat gleichsam einen inneren Drang, ein inneres Bedürfnis, sein Inneres, auch die dunklen Stellen seines Lebens, offenlegen zu dürfen. Diese Tage habe ich noch vom heiligen Ignatius hier beim Seitenaltar, ist er ja abgebildet, gelesen, dass er ist ja in der Schlacht von Pamplona schwer verwundet worden. Auf seinem Krankenlager hat er dann sozusagen seine innere Bekehrung erlebt und darauf auch seine Unterscheidung der Geister, die Unterscheidung der Geister entfaltet, die er dann in seinen Exerzitienbüchlein niedergelegt hat. Aber in dieser Schlacht von Pamplona, das war mir neu, da war er so schwer verwundet, dass man dachte, dass er selber glaubte, dass er sterben wird. Und er hatte den Wunsch, seine Sünden zu bekennen, aber es war kein Priester da. Und deshalb hat er einem Kameraden seine Schuld bekannt. Der Mensch hat eigentlich den Drang, Schuld zu bekennen, dass sie eben nicht im Inneren weiter wirkt, uns knechtet, uns demütigt, unser Gewissen belastet und beugt, sondern dass sie offenbar wird und dann auch gesühnt, wieder gut gemacht und vergeben werden kann. Es gibt einen ganz großartigen Roman von Dostojewski, Schuld und Sühne, wo er über viele hunderte Seiten gleichsam, das ist ja ein Meister dessen, wie er die Psyche des Menschen beschreibt und erkennt, wie er also beschreibt, ganz am Anfang dieses Romans beschreibt, wie einer eine alte Frau, auf deren Geld er es abgesehen hatte und nun droht er, erwischt zu werden, es hat nicht geklappt, sein Plan, und er hat diese Frau umgebracht. Und nun hat er zunächst natürlich Angst, er hat ein einzigartiges Alibi, man glaubt ihm, dass er es nicht war, es ist glaubwürdig bezeugt, aber er findet keine Ruhe. Und er zeigt sich gleichsam selber an, er offenbart seine Schuld. Und man glaubt ihm nicht, und das ist seine Dramatik gleichsam, man glaubt ihm nicht, dass er diesen Mord begangen hat. Und er tut alles, um es zu beweisen, dass seine Schuld offenbar wird und dass er dann den Weg gehen kann und Schuld auf, für seine Schuld Sühne leisten kann. Ein wenig wieder gut machen kann, was er falsch gemacht hat. Geh, zeig dich den Priestern. Und es heißt ja dann nur von dem einen, dass er zu Jesus zurückgekehrt ist. Man könnte meinen, er hat womöglich gar nicht gehorsam das erfüllt, was Jesus von ihm verlangt hat. Vielleicht oder wahrscheinlich ist er später noch zu den Priestern gegangen, die seine Heilung feststellen musste, dass er wieder in die menschliche Gemeinschaft zurückkehren konnte. Aber zunächst einmal ist er zu Jesus gekommen. Und damit zeigt er eigentlich auch etwas ganz Tiefes. Er zeigt, dass Jesus der eigentliche Priester ist, vor dem ich letztendlich mein Innerstes offenbare, mein Innerstes offenlege. Und dass Jesus es ist, der gleichsam die Opfergabe unser Innerstes, unseres Leibes annimmt und heiligt, verwandelt und stärkt, mit neuer Kraft ausrüstet. Nur dieser eine darf am Ende das Wort Jesu hören, Anastas Poroiu. Das heißt, wie es hier übersetzt ist, steh auf und geh, aber es meint nicht nur dieses äußere Aufstehen, sondern es meint gleichsam eine innere Auferstehung. Geh, wandle, könnten wir ein wenig frei übersetzen. Geh und wandle aus der Kraft der Auferstehung, aus der Kraft des neuen Lebens in Christus. Geh und wandle aus der Kraft dieser Begegnung mit mir, die dich ganz neu zu einem neuen Menschen hat werden lassen. Dein Glaube hat dich gerettet. Die anderen haben alle einen äußeren Ritus, ihren äußeren Ritus, ihre äußere Pflicht erfüllt. Wir müssen Acht geben. Balthasar hat es in seiner Auslegung zum heutigen Evangelium wunderbar herausgestellt. Wir müssen Acht geben, dass es uns nicht auch so geht. Nicht nur, dass wir nicht vergessen, Jesus zu danken, wie es dieser eine getan hat, sondern dass es uns nicht auch so geht, dass wir eine äußere Pflicht erfüllen. Am Sonntag geht man in die Kirche und wir tun es auch. Einen äußeren Ritus absolvieren, dass wir nicht nur einen äußeren Ritus absolvieren, eine äußere Pflicht erfüllen, sondern dass wir vielmehr Jesus begegnen und aus dieser Begegnung gewandelt hervorgehen.